Mordsache, der True Crime Podcast mit Hintergrundwissen aus der Branche von und mit Funker. Moin, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, hier ist wieder der Funker mit einer neuen Folge von Mordsache. Die heutige Folge findet etwas Verknüpfung zum Fußball. Da möchte ich auf meinen Podcast Ey Schiri hinweisen, in dem ich über den großen und den kleinen Fußball spreche. Sicher auch schon einige Zuhörerinnen und Zuhörer von Mordsache angehört haben. Hier behandle ich zunächst die Geschichte der Fußball-Weltmeisterschaften, gibt's noch ein paar Kuriositäten und ein paar Hintergründe. Und dann gibt's ein Leib- und Magenthema von mir. Aber heute geht es zum einen um den Fall Andrés Escobar, ein kolumbianischer Nationalspieler, der bei der Weltmeisterschaft 1994 ein Eigentor schoss und in der späteren Folge dann in Kolumbien in Medellin ermordet wurde. Anschließend habe ich dann noch einige Themen um den Fußball, die auch mit True Crime zu tun haben, die mich aber auch in meiner dienstlichen Eigenschaft beschäftigt haben und beschäftigen. Und dann nochmal um Gewalt auf und um die Fußballplätze und einem von einigen Menschen wohl empfundenen rechtsfreien Raum rund um Fußballspiele. Ich selber bin ja auch Fußballfan, habe allerdings nicht so diese überbordenden, aggressiven Gefühle, die ich doch oft leider um den Fußball erleben muss. Ich möchte nochmal darauf hinweisen, dass ich mich über Rückmeldungen sehr freue. Einige sind ja auch sehr aktiv. Und im Anschluss an diese Folge, beziehungsweise ans Ende der Folge, werde ich einige Rückmeldungen vortragen. Wir schreiben das Jahr 1994. In diesem Jahr hat Russland der Ukraine die Souveränität garantiert. Im sogenannten Budapester Memorandum musste die Ukraine auf Atomwaffen verzichten. Im Gegenzug sagte Russland unter anderem der Ukraine die Achtung der Souveränität der Ukraine zu. Der damalige russische Präsident Boris Jelzin sagte im Zuge dessen, dass eine Osterweiterung der NATO die Demokratie in Russland gefährden würde. Die Ukraine war damals, das ist ganz komischer Fakt, drittgrößte Atommacht der Welt, weil sie als ehemalige Sowjetrepublik viele Atomwaffen aus der damaligen Sowjetunion besaß. Die Anerkennung der Souveränität galt im Übrigen damals auch für Belarus und Kasachstan. Am 1. Januar 1994 wurde die Deutsche Eisenbahn privatisiert. Der Film Schindlers Liste hatte im Jahr 1994 Uraufführung. Am 10. Mai 1994 wird Nelson Mandela erster südafrikanischer Präsident, der nicht weiß, sondern schwarz war. Am gleichen Tag wird der US-amerikanische Serienmörder John Wayne Gacy hingerichtet, indem er die Giftspritze bekam. 1994 wurde auch der sehr umstrittene Paragraph 175 des Strafgesetzbuches gestrichen, der Homosexualität unter Strafe stellte. Nee, das war falsch, der männliche Homosexualität unter Strafe stellte. Es gab natürlich noch so viel mehr, aber interessant ist am 13.12.1994, ich korrigiere, am 13.11.1994 entschied sich die schwedische Bevölkerung in einem Referendum dafür, der EU beitreten zu wollen. Wie gesagt, das war nur beispielhaft. Es gab natürlich noch viel, viel mehr Ereignisse, auch kultureller Art zum Beispiel. Hierbei ist dann das Festival Woodstock 2, also ein Rockfestival, zu nennen, über das ich nochmal eine eigene Folge machen möchte. Da ist auch viel, viel True Crime drin. Aber jetzt kommen wir zum Fall, nämlich dem Fall der Ermordung Andrés Escobars, dem kolumbianischen Fußballspieler. Die Geschichte des deutschen Fußballs bei dieser WM 1994, die in USA ausgespielt wurde, ist schnell erzählt. Deutschland schied im Viertelfinale aus. Das 2:1 für die bulgarische Nationalmannschaft gegen die deutsche Nationalmannschaft schoss der damalige HSV-Spieler Jordan Letschkopf, beziehungsweise er köpfte das Ding. Ich habe die Bilder noch tatsächlich vor Augen. Deutschland schied etwas arrogant, aber nicht ganz unverdient aus dieser WM aus. Aber darum ging es ja nicht. Weltmeister wurde letztendlich Brasilien, das 3:2 gegen Italien im Elfmeterschießen gewann. Jetzt kommen wir aber zu dem Spiel, das möglicherweise, Mann oder Frau weiß es nicht, im Zusammenhang mit der Ermordung des Spielers Escobar stehen könnte. Es war die 35. Minute des Spiels USA gegen Kolumbien, der WM 1994. Bei dieser WM trat Kolumbien als sogenannter Geheimfavorit an. In der Qualifikation zu dieser WM schickte Kolumbien die Mannschaft Argentiniens mit 5:0 vom Acker. Also traute man der Mannschaft um Valderrama eine Menge zu. In Kolumbien tobte, wie so oft und fast permanent damals, ein sogenannter Drogenkrieg und die Bosse der Drogenkartelle setzten viel Geld auf einen Sieg Kolumbiens bei der WM. Also die dachten tatsächlich, Kolumbien könne Weltmeister werden. Und war es aber so, dass Kolumbien das Auftaktmatch in der Vorrunde 1-3 gegen Rumänien verloren hatte. Und jetzt mit euch da mal einen Begriff. In der Nacht danach wurde der Bruder von Verteidiger Luis Fernando Herrera tot aufgefunden. Der Abwehrspieler wollte eigentlich abreisen, aber Andrés Escobar überzeugte ihn davon, doch zu bleiben, um die Chancen auf den Weltmeistertitel weiterhin. Auch beim Tod des Bruders des Abwehrspielers gibt es keine Beweise, dass da irgendjemand einen Zusammenhang mit dem Fußball herstellen könnte, aber es ist ja nicht ganz von der Hand zu weisen. Wir wissen es nicht. Wieder ein geheimnisvoller Fall. Kurz vor der zweiten Partie, also der Partie gegen die USA, soll Trainer Francisco Maturana den Spielern außerdem weinend von Morddrohungen aus der Heimat berichtet haben. Wie gesagt, im Spiel gegen die USA fälschte Escobar den Ball glücklich ins eigene Tor ab, sodass es 0-1 stand. Die USA erhöhten dann noch auf 0-2, bis Kolumbien in der 90. Minute zum 1-2 kam. Und im Podcast Ey Schiri habe ich schon gesagt, wie emotional südamerikanische Mannschaften, Spieler und ebenso die Zuschauer auf den Fußball reagieren, sagte Escobar nach der Partie, das Leben ist noch nicht zu Ende. Wow, das ist eine Aussage und er wusste gar nicht, wie falsch diese Aussage nachher sein sollte. Also das Vorrundenaus war besiegelt mit den zwei Niederlagen. So wandte sich Andrés Escobar an die kolumbische Tageszeitung El Tiempo und sprach oder schrieb an die Einwohner Kolumbiens und leistete Abbitte. Ich zitiere, wir haben nur zwei Möglichkeiten, entweder wir lassen uns leben von Wut und Gewalt oder wir überwinden uns und geben unser Bestes, um anderen zu helfen. Es ist unsere Wahl. Lasst uns bitte in Respekt miteinander umgehen. Das Leben ist noch nicht zu Ende. Andrés Escobar soll sogar von dem Kollegen gewarnt worden sein, sich vielleicht in nächster Zeit nicht öffentlich zu präsentieren, also in Erscheinung zu treten. Und trotzdem besuchte er in der Nacht vom 1. auf den 2. Juli 1994 eine Bar in der Drogenhochburg Medellin. Wenige Stunden später wurde er Opfer von mehr als einem Dutzend Schüssen, die ihn trafen, und er so blutüberströmt liegen blieb. Der herbeigeeilte Notarzt mit dem Rettungswagen transportierten ihn noch ins Krankenhaus und versuchten ihn zu stabilisieren, aber er starb auf dem Weg dorthin. Mit Humberto Munoz Castro, der mutmaßliche Täter, schnell gefunden, der aus einem Auto heraus angeblich auf Escobar geschossen hat und danach flüchtete. Der Mann kam vor Gericht und wurde zu 43 Jahren Haft verurteilt. Trotzdem herrschte und herrscht über den Tod Escobars und seine Ermordung Unklarheit und wir werden wohl nie erfahren, was wirklich passiert ist und ob Humberto Munoz Castro wirklich der Täter war. Die offizielle und auch vor Gericht vorgetragene Version sprach von einem spontanen Streit des Abwehrspielers mit dem Todesschützen, der dann eskalierte und den Tod Escobars verursachte. Der vorgehaltenen Hand wurde allerdings getuschelt, dass kolumbianische Drogenbosse den Mord in Auftrag gegeben haben sollen, da diese durch das kolumbianische Vorrunden aus Unsummen beim Fußball verloren hatten. Und Munoz war also der Mörder, der vermeintliche Mörder. Escobars war Fahrer und Bodyguards für die Bosse der bekanntesten Drogenkartelle des Landes Kolumbien. Also schien es nicht abwegig, dass er als Mörder angeheuert wurde. Allerdings beweisen konnte man es nicht. Und es kam zu einem Aufschrei in der Bevölkerung, als Munoz 11 Jahre nach der Tat wegen guter Führung aus dem Gefängnis entlassen wurde. Auch hier ist ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Letztendlich nahmen an der Beisetzung Escobars in Medellin ca. 120.000 Menschen Anteil. Das hilft aber alles nichts, wenn der Mord nie aufgeklärt wird. Ich habe noch mal ein paar Quellen zusammengetragen und versuche noch mal so ein bisschen mehr Licht ins Dunkel zu bringen, auch wenn das Ergebnis, nämlich die Ermittlung des Mörders, nicht gelingen wird und somit im Dunkel bleibt. Kommen noch ein paar Details zur Tat. In den frühen Morgenstunden des 2. Juli verließ Escobar mit Freunden eine Bar in Medellin. Auf dem Parkplatz wurde er von mehreren Männern angesprochen. Es kam zum Streit. Also mehrere Männer. Mal sehen, was die noch damit zu tun haben. Humberto Munoz Castro, ein Bodyguard und Fahrer für mächtige Drogenbosse, zog eine Waffe und feuerte 12 Schüsse auf Escobar ab. 6 davon trafen tödlich, so hat die spätere Autopsie ergeben. Die Täter flüchteten dann anschließend mit einem Fahrzeug, also die Täter. Weiß ich nicht, wie gesichert diese Quelle ist, aber es scheinen ja mehrere Leute gewesen zu sein. Da hörte man später wenig von. Da die genauen Hintergründe des Todes im Dunkeln bleiben, gibt es natürlich ein paar Theorien. Die erste Theorie war, dass es sich um einen Wutausbruch wegen des Eigentores von Escobar gegen die USA handelte und Munoz Castro ihn deswegen umgebracht hat. Weiß ich nicht, wie wahrscheinlich diese Theorie ist. Allerdings bleibt ja noch die Nähe zu den Drogenkartellen des Mörders. Ich habe schon mal erwähnt, dass es auch um Geld gegangen sein könnte. Es gab Gerüchte, dass mächtige Drogenbosse hohe Geldsummen auf Kolumbien Sieg gesetzt hatten und somit hohe Geldverluste zu beklagen waren. Und dann gibt's noch eine Theorie. Wie abwegig die ist, weiß ich nicht. Also Medellin, wie gesagt, ein Hotspot der Drogenkartelle mit vielen Morden auch. Es erschien in einigen Theorien auch möglich, dass Escobar einfach in eine Auseinandersetzung zwischen Drogenkartellen gekommen war, ohne da überhaupt Ursache für zu tragen, also reiner Zufall. Und Kolumbien war 1990 bis 1995 ganz vorne dabei in der Tötungsstatistik, also in der Mordstatistik. Nämlich auf 100.000 Einwohner gab es 71 Morde im Jahre 1990 und im Jahre 1995 59,6 Morde zu beklagen. In Deutschland war die Quote 1,5 und 1,7 Getötete auf 100.000 Menschen. Also das Risiko, zu Tode zu kommen, war damals in Kolumbien deutlich höher als in Deutschland. Und es ist auch heutzutage noch bei einer Tötungsrate in Deutschland von 0,8 und Kolumbien von 26,5. Also ein Rücklauf in beiden Ländern, aber in Kolumbien immer noch sehr hoch, das Risiko. Trauriger Spitzenreiter heutzutage, nämlich gemessen gezielt im Jahr 2022, war Jamaika mit einer Mordrate, Tötungsrate von 53,3 auf 100.000 Menschen. Ja, das war also ganz kurz geschildert der Sachverhalt um Andrés Escobar mit einem kleinen Ausflug in Richtung Mordraten. Da hat sich bei mir noch mehr aufgetan. So ist es zum Beispiel so, nur am Beispiel Japans, da habe ich mal was drüber gelesen, habe ich jetzt aber nicht zitierfähig bei der Hand, einfach so aus dem Kopf und aus dem Bauch geschossen. Japan hat eine sehr geringe Tötungsrate, dafür eine hohe Suizidrate. Und da werde ich mal nachermitteln, das korrespondierte, hohe Tötungsrate und geringe Suizidrate und umgekehrt. Das werde ich nochmal nachliefern. Jetzt kommen wir zu einem Thema, was mich sehr bewegt. Fußball ist ja mein Sport und ich sagte ja mal, ich bin Fußballfan. Mit einer Affinität für Hamburger Mannschaften und besonders zum HSV, weil ich damals als Lothar Butcher gekickt habe. Für die Nicht-Norddeutschen, Lothar Butcher heißt als kleiner Junge. Also ich habe bis zum Alter von 14 Jahren beim HSV in der Jugend gekickt. Trotzdem freue ich mich, dass jetzt zum Beispiel Pauli aufgestiegen ist. Das haben die sich richtig verdient. Und das Gleiche gilt auch für Holstein Kiel. Sonst ist der Norden ja nicht immer führend beim Fußball. Diesmal ist es aber so, zumindest in der zweiten Liga. Und da steige ich mal seicht ein ins Thema, auch wenn ich Podcasts höre. Gerade so Fan-Podcasts vom HSV, finde ich das krass, wie wenig Pauli, also dem ersten FC St. Pauli, der Aufstieg zum Beispiel von HSV-Fans, gegönnt wird. Da war es teilweise sogar wichtiger, dass Pauli nicht aufsteigt, wenn schon der HSV nicht aufsteigt. Und wenn man dann sagt, ja, jetzt ist St. Pauli mal die Nummer 1 in Hamburg, das emotionalisiert den Fußballfan, den HSV-Fan, nicht den Fußballfan, den HSV-Fan. Aber es ist nun mal so, der erste FC St. Pauli spielt jetzt in der ersten Bundesliga in der nächsten Saison und der Hamburger Sportverein, der HSV, bleibt in der zweiten Liga. Und ich finde, der Sportsgeist, also die sportliche Fairness, sollte schon so sein, dass man das dem anderen Verein gönnt. Aber so ist es halt. So gucken richtige HSV-Fans keine Länderspiele, sobald ein Werder Bremen-Spieler damit kickt. Ich weiß gar nicht, wie das mit Lukas Füllkrug ist. Das ist ja unser Stürmer jetzt der deutschen Nationalmannschaft. Der war bei Bremen, aber jetzt ist er ja bei Dortmund seit dieser Saison. Ich weiß gar nicht, ob richtige Hardcore-HSV-Fans jetzt wieder die Nationalmannschaft gucken dürfen. Also das ist so ein Hass gegen Werder Bremen, denn dieser Hass gegen Pauli und der Hass gegen die Polizei, wenn da Banner aufgehängt werden, nicht Freund, nicht Helfer, ist ja klar, was damit gemeint ist. Also die Polizei ist ein Feindbild und somit auch ich tatsächlich, aber die kennen mich doch gar nicht. Finde ich schon komisch, aber so ist es halt und hat meines Erachtens für mich mit meinem Fußball gar nicht viel zu tun. Tatsächlich, und ich verarbeite das auch in meinen Eishiri-Folgen, ist es so, wenn ich in Volksparkstadion sitze und der HSV spielt schlecht oder der Schiedsrichter trifft Entscheidungen, dann habe ich manchmal so ein bisschen neutralere Brille auf und um mich rum springen alle rum, zeigen Stinkefinger, grölen Eishiri, beleidigen den bis aufs Blut. Na gut, der wird das natürlich nicht mitkriegen, wenn 55.000 da rumgrölen, also das einzelne Wort kriegt er nicht mit. Aber er merkt das natürlich auch, das Gepfeife. Oder wenn Spieler verunglimpft und diskreditiert werden. Nun trug es sich zu, dass vor 2 Wochen der FC St. Pauli, erste FC St. Pauli, beim HSV im Volksparkstadion antreten durfte. Der HSV gewann mit einem Tor quasi der letzten Sekunde durch Robert Glatzel, also in der 85. Minute, mit 1:0. Ich fand, das war letztendlich verdient. Während der Partie begegneten sich beide Mannschaften doch auf Augenhöhe, aber ich denke mal, der HSV hat verdient mit 1:0 gewonnen. So, das war's. Und ist das für den HSV-Fan wichtiger als der Aufstieg? Wie gesagt, Pauli steigt auf, der HSV bleibt als Tabellenvierter in der zweiten Bundesliga. Und zwar so krass, 10 Punkte von einem Aufstiegsplatz weg, den als Tabellenzweiter die Störche des Vereines, Fußballvereins Holstein Kiel innehatte. Und Tabellenerster war der erste FC St. Pauli mit 11 Punkten Abstand. Also ich finde das eine deutliche Sprache. 11 Punkte bedeuten 3 Siege und 2 Unentschieden. Also das ist schon ein Abstand, der auch richtig krass und eklatant ist. Da kann man das doch mal gönnen, wirklich. Der junge Trainer des ersten FC St. Pauli hat da ganze Arbeit geleistet. Die Mannschaft ist gut gecastet, finde ich, hat Herz bewiesen, strukturierten Fußball gespielt und auch situationsbezogen guten Fußball gespielt. Beim HSV unter Tim Walter anfänglich, jetzt ja Steffen Baumgart, gibt es eigentlich immer nur eine Ausrichtung, die, denke ich, so von den meisten Gegnern gut auszurechnen ist. Insbesondere Mannschaften aus dem unteren Tabellendrittel haben halt abgewartet und tief gestanden, um dann mit schnellem Umschaltspiel den HSV in die Schranken zu weisen. So, davon aber weg. Jetzt war das Spiel HSV gegen den ersten FC St. Pauli vor 2 Wochen. Und den St. Pauli-Fans wurde gesagt, ihr dürft eure Vereinsinsignien, also alles, was euch als St. Pauli-Fans definiert und euch als St. Pauli-Fans zeigt, so wie Hoodies, T-Shirts, Basecaps, Schals, Schnürsenkel, also alles, was es so gibt, nicht außerhalb des Fanblocks tragen. Hättest du also als St. Pauli-Fan eine Karte außerhalb des Pauli-Fanblocks, warst du genäht. Du durftest diese Sachen nicht tragen. Und das ist ja dem Fußballfan ganz wichtig, solche Sachen zu tragen. Also ich habe zum Beispiel ein HSV-Basecap, ein Pauli-Hoodie. Der Hoodie ist übrigens richtig cool, hält warm und ist beidseitig benutzbar. Tatsächlich ein Wendepullover, also wirklich cooles Ding und auch von richtig guter Qualität. Und warum war das so? Also ist gesagt worden, ja, wir wollen, dass die Fans erkennbar sind. Ja, wie sind denn Fans erkennbar, wenn sie außerhalb der Pauli-Ecke waren oder des Pauli-Blocks und da ihre Sachen nicht tragen durften, waren sie nicht erkennbar. Und ich glaube, genau das Gegenteil war der Fall. Es wurden nämlich Übergriffe befürchtet und das finde ich heftig. Kann ich also nicht eine Sportveranstaltung gucken und mich so anziehen, wie ich möchte und zeigen, welchen Verein ich bevorzuge, ohne in Gefahr zu laufen, körperlich Schaden zu erleiden? Das finde ich heftig. Wo ist da Fair Play? Wo ist da der kühle hanseatische Gedanke der Fairness? Und wie gesagt, ich weiß gar nicht mehr, was für Banner aufgehängt wurden. Weder Freund noch Helfer, ich weiß gar nicht, Polizei, ganz Hamburg hasst euch oder ganz Hamburg mag euch nicht. Das ist schon krasser Tobak. Wie gesagt, die kennen mich doch gar nicht. Die wissen doch gar nicht, wer mich mag und wer mich nicht mag. Um das jetzt mal so runterzubrechen, also ich finde das wirklich heftig, auch was da mit Pyro abgeht. Ja, viele finden das toll, viele finden das cool, aber ich kenne mehrere Leute, die da waren und dieses Pyro reizt tatsächlich auch die Atemwege. Also man muss husten, Frau muss husten. Spiele und auch das Spiel konnten nicht pünktlich angepfiffen werden, mussten unterbrochen werden, weil da Pyro gezündet wurden. Und da frage ich mich, wie die ins Stadion kommt. Dann ist es so, dass dann der gemeine Fan, also ich sag mal der Supporter, so ein bisschen weg vom Fan, also vom Fußballfan, das ist dann Vereinsfan und ich finde das gut. Support bedeutet ja Unterstützung und tatsächlich ist es auch so. Die lassen sich richtig was einfallen. Die wenden ganz viel Zeit dafür auf, um Banner zu machen, um Fahnen zu bauen, um Pappschilder hochzuhalten, die dann insgesamt was darstellen. Also das ist richtig, richtig gut. dann ist immer ein Riesenkrach. Also die Stimmung ist toll und passt gar nicht immer zu den Leistungen des HSV, scheint aber die Mannschaft zu unterstützen. Außer immer in den Endphasen der Saisons, bei denen ich dann immer das Gefühl bekommen habe, dass der Funke einfach nicht mehr überspringt. Aber das hat vielleicht auch was mit dem Casting der Spieler zu tun. Letztendlich geht es aber gar nicht, dass ich das Gefühl haben muss, als Fan vom 1. FC St. Pauli, also nicht ich, sondern der Fan des 1. FC St. Pauli, nicht sicher, sich im Volksparkstadion bewegen zu können oder in der Peripherie. Und was ich bisher nicht so richtig verstanden habe, gibt bei den Supporters die Capos. Capos sind eigentlich Anführer der Mafia in den USA oder in Italien. Beim Fußball sind das allerdings die Vorsager oder Vorsänger, denen auf Podesten den Fans zugewandt und in der Regel das Spiel im Rücken, das Spielfeld im Rücken habend und grölen und schreien und singen und animieren die anderen Fans dazu, sich auch lautstark zu artikulieren. Ich weiß nicht, ob der Begriff absichtlich gewählt ist, aber es ist schon ein Stück weit merkwürdig. Kann aber auch sein, dass das was mit der Fußballkultur zu tun hat. Ich verstehe es nicht. Ja, da bin ich vielleicht Purist. Ich möchte Fußball sehen. Natürlich eine gute Stimmung haben, so ist es nicht. Jubeln, wenn der Verein das Tor schießt, wenn die Nationalmannschaft das Tor schießt. Ich freue mich, wenn der supportete Verein gewinnt. Natürlich habe ich auch für verschiedene Vereine verschiedene Sympathien. So ist Fußball doch ein Emotionssport. Aber ich finde, Gewalt hat da nichts zu suchen. Und da schlage ich mal einen Bogen. Es gab gewalttätige Übergriffe und jetzt hat die Bundespolizei einen Zug mit HSV-Fans angehalten, um da eine gewisse Tätergruppe rauszufinden. Fragt mich da nicht nach Hintergründen und Zusammenhängen. Das Ganze hat wohl für einige etwas länger gedauert, aber das waren Gewalttäter, ne? Also das darf man nicht vergessen. Das war im Februar diesen Jahres und die Polizei suchte Gewalttäter, die im September des letzten Jahres die tätliche Angriffe in Rostock, glaube ich, vorgenommen haben. Das heißt, Flaschen geworfen haben, andere Fans angegriffen und geschlagen haben. Das dauerte tatsächlich ein paar Stunden. Ich kann mir das gut vorstellen. Ich kenne ja solche Situationen. Letztendlich ist es aber so, habe ich Ausweispapiere dabei, zeige ich mein Perso, habe ich nichts damit zu tun, kann ich gleich gehen. Also sind nicht alle Fans in diesem Zug stundenlang festgehalten worden, sondern ich kann mir vorstellen, vielleicht nur Tatverdächtige. Und ganz ehrlich, wenn ich Opfer einer Gewalttat wäre oder meine Familie oder Freunde und Bekannte, dann würde ich auch wollen, dass die Polizei da ermittelt und die Täter auch dingfest macht. Also es ging einfach darum, Gewalttäter zu identifizieren. Und da haben sich dann alle Fußball-Supporter solidarisiert. Der 1. FC St. Pauli, also die Supporter des 1. FC St. Pauli, haben Sympathie für den HSV bekundet, also für die HSV-Fans, die dort im Zug aufgehalten wurden. Wenn auch mit einer Spitze. Man ist sich sonst nicht einig, aber das fand Mann/Frau nicht gut. Dann geht's weiter. In Frankfurt haben die Fans Übergriffe gestartet und Bahnhöfe und Umfeld um Stadion zu rechtsfreiem Raum erklärt, sodass es auf beiden Seiten angeblich jeweils 100 Verletzte gab. Einmal auf Seiten des Supporters und einmal auf Seiten der Polizei. Und natürlich gehen Übergriffe durch Polizei gar nicht. Allerdings auf den Videos, die ich gesehen habe, ich bin natürlich auch in meiner Bubble natürlich, waren das Gewaltexzesse, die von den Fußballfans, von den Fans von Eintracht Frankfurt ausgingen. Das sind für mich keine Fußballfans, das sind an dem Abend, das mag ja nicht immer so sein, einfach erstmal Gewalttäter. Und es gibt keinen rechtsfreien Raum. Wir haben doch alle das Recht, dass wir geschützt werden vor gewalttätigen Übergriffen. Also was ich gesehen habe, wurde auf die Einsatzkräfte unheimlich Druck ausgeübt. Es wurden Feuerlöscher geworfen, es wurden Absperrungen geworfen. Und ich kenne das aus eigener Erfahrung. Ich bin der Scheißbulle, der früher dann auch bei Demonstrationen eingesetzt war. Als junger Wachtmeister halt in der ersten Kette, später auch anders. Ich bin Feindbild und es gab Leute, die mir nichts Gutes wollten, indem Flaschen auf mich geworfen wurden, Steine, indem man versucht hat, mich mit Spritzen zu stechen und solche Geschichten. Aber ich will auch nicht verschweigen, dass es da auch in Frankfurt Polizisten gab, die wohl auch gewalttätig waren, so dass gegen diese ermittelt wurde. Ja, und beide Seiten sagten dann auch noch, dass man bedingt selbstkritisch war, nur also die Schuld eher auf der anderen Seite gesehen hat. Ich kann nur sagen, was diese Bilder mit mir machen. Ich stelle mir jetzt gerade vor, wir gehen mit Kindern ins Stadion und geraten irgendwie in so eine Situation. Habe ich auch schon mal gehört, dass so ein, ja, ist das Fan, Vereinsfan sagte, ja, Kindern tun wir nichts, ja, aber anderen tut ihr was? Also komische Situation, etwas krass und sehr schade. Ich finde, in unserem schönen Sport, dem Fußball, hat Gewalt nichts zu suchen. Es gilt genauso auf dem Platz, das gilt um die Plätze, auch im Amateurbereich, bei dem es ja auch schon zu schweren Übergriffen gegen Schiedsrichter und Umfeld kam, aber auch gegen Spieler. Ein mir sehr gut bekannter ehemaliger Bundesliga-Schiedsrichter hat solche Vorfälle auch in einem Buch verarbeitet, nämlich Ey Schiri, wir wissen, wo dein Auto steht, aus dem nicht immer lustigen Leben eines Amateurschiedsrichters. Und wer Drago kennt, der weiß, es ist ein herzensguter Typ und nebenbei ein super toller Schiedsrichter, der Partien super entspannt, aber strikt und menschlich leitet. So, dem haben sie einmal beim Spiel, er hat ein Spiel von Altona 93 gepfiffen. Altona 93 ist eine Hamburger Traditionsmannschaft und da ist ihm eine Bierdose, eine volle, ungeöffnete Bierdose an den Kopf geworfen worden. Das macht was mit Menschen und das macht auch was mit mir, dass ich darüber nachdenke. Dann wurde seinerzeit die gesamte Mannschaft des FC Schalke 04 nach dem Abstieg aus der ersten Bundesliga in die zweite Bundesliga durch gesamt Gelsenkirchen gejagt, sodass die Spieler Todesangst hatten, verfolgt und gejagt, aber auch Mitarbeiter des Vereins nicht außen vor gelassen. Das Ganze war am 20. April 2021, also noch gar nicht so lange her, ist gerade mal 3 Jahre jetzt her. Ich erspare euch jetzt mal meine amateurhaften Analysen dieser Vorfälle. Ich finde aber, sowas geht gar nicht. Die Fans, Fußballfans, Vereinsfans sollten sich friedlich verhalten, sollten pießig miteinander umgehen. Gewalt hat auf und neben den Fußballplätzen und im Umfeld nichts verloren. Diese Folge ist jetzt tatsächlich so ein bisschen anders als andere Folgen und somit auch viel kürzer. Ihr könnt ja mal Rückmeldung geben, wie es euch gefallen hat. In den Shownotes sind die bekannten Adressen verlinkt. Und natürlich freue ich mich immer über Rückmeldungen, von denen ich jetzt ein paar vorstellen möchte und werde. Und die erste Rückmeldung tatsächlich mit der ersten Folge. Ich lasse die Namen mal außen vor, schneide auch kurz was weg. Ich habe ja vom anderen Podcast gewechselt. Und mal ganz ehrlich, so von Hörerin zu Sprecher ist das Zuhören ein echtes Vergnügen. Bitte macht genauso weiter. Ich freue mich schon auf die nächsten 555 Folgen. Gut, dass du nicht 666 gesagt hast. Das ist ja eine böse Zahl. Ich hatte dann kurz geantwortet mit 555 Puh und die Hörerin schrieb dann, ja, wenn es mehr wären, ist auch nicht schlimm. Dann kam die Rückmeldung, eine nächste Folge zum Hören auf dem Heimweg, dann werden die nächtlichen Fahrten mit den Öffis auch nicht so schlimm. Dann hatte ich ja in einer oder zwei Folgen von meinem Gerichtstermin erzählt. Im Übrigen habe ich an den Folgen immer noch zu knabbern. Auf jeden Fall wurde da noch vorgetragen, dass Jenny mit ihren deutlichen Worten Menschen so ein bisschen aus dem Denkprozess, ich denke mal, damit ist gemeint, aus dem Nachdenken auch ein bisschen in die Emotionen bringt, dabei den ein oder anderen Schmunzler hervorruft. Jenny ist mit ihrer Art, so sagt die Hörerin, erfrischend oder sehr erfrischend anders. Vielleicht hat sie ja Lust, ab und an die von mir vorgestellten Fälle mit ihren Kommentaren oder Theorien zu erweitern, so die Zuhörerin. Sie hätte sich damals gefreut, wenn Jenny sich noch mehr zu Wort gemeldet hätte. Das hat sie auch zwischendurch. Dann hatten wir ja eine Folge, in der es um einen Polizeieinsatz gegen einen Anführungsstrichen Fan ging. Letztendlich war das ein fahrender Gewalttäter aus Italien, der auch beim G20 schon dabei war. Aber das ändert ja nichts, dass die Maßnahme des Kollegen möglicherweise unrechtmäßig war. Da lese ich mal im Ganzen vor. In der Folge wirkst du schon sehr pro Polizei, was mit Sicherheit berufsbedingt ist. Aber die Polizei denkt und handelt sehr wohl voreingenommen. Das habe ich am eigenen Leib erleben müssen. Und sie schildert dann noch mal ganz kurz, dass sie einmal dem Übergriff einer Polizeistreife, also einer Zwei-Mann-Besatzung ausgesetzt war, bei der auch ihr Hund geschlagen wurde. Und das nur, weil sie aussah, wie sie aussah und in einem Brennpunkt wohnte. Das ist natürlich eine krasse Situation. Und ich finde, auch wir Polizisten oder alle Menschen eigentlich müssen uns die Einzelfälle anschauen. Und ich finde, Gewalt ist kein adäquates Mittel. Ist natürlich so, wenn ich angegriffen werde, dann muss der Angreifer damit rechnen, dass ich mich zur Wehr setzen werde, aber umgedreht ganz genauso. In einer weiteren Nachricht hat dann aber die Posterin des Beitrags doch auch empathische Polizeibeamtinnen und Beamte erlebt, die sich um sie gekümmert haben. Und auch sie hat gesagt, also wer provoziert, wird natürlich härter angefasst. Und das ist dann auch tatsächlich rechtmäßig. Und sie hat auch schon erlebt, dass Polizisten bis aufs Blut gereizt wurden. Trotzdem erklärt das natürlich keine unangenehme, unangemessene und ungerechtfertigte Gewalt durch Polizeibeamte. Eine Antwort auf Jennys und meine gemeinsamen Folgen. Hallo ihr zwei, bevor ich auf diesen Link klicke, hätte ich schon noch gern gewusst, was mich da erwartet. Ich habe irgendwie, glaube ich, einen Link gepostet, wobei ich gar nicht mehr weiß, worum es ging. Da steht dann, dein Herzensbulle, das bin wohl ich, macht auf mich den Eindruck, dass er erst denkt und dann handelt. Vielleicht nicht immer richtig, aber eben so vernünftig, wie es geht. Und das nehme ich mal als Kompliment und tatsächlich versuche ich das auch so. Dann darf ich jetzt einige Nachrichten nicht posten. Ich habe eine besonders tolle Zuhörerin, die immer gerne Rückmeldung gibt. Die hat sich auch geäußert, aber auch noch andere Leute. Und gerade der Fall Kusel, bei dem zwei Polizisten von einem Wilderer, sag ich mal so, getötet wurden, hat doch schon Wellen geschlagen. Und da kamen also einige Nachfragen, aber auch sehr starke Sympathie- und Empathiebekundung. Ich wurde auch mehrfach gefragt, wie ich dann gehandelt hätte. Ich glaube tatsächlich eine 100%ige Sicherheit, nicht mal eine 90 oder 80%ige Sicherheit werde ich je erreichen können. Und es liegt mir ganz, ganz fern, so ein Sachverhalt dergestalt öffentlich zu beurteilen, was hätte anders gemacht werden können, damit die Kollegin und der Kollege nicht hätten getötet werden. Aber das liegt mir fern. Intern ist es natürlich so, dass man eine Beurteilung trifft und den Sachverhalt einordnet. Und leider auch an solchen Sachverhalten lernen wir natürlich unser Verhalten, unser Vorgehen, taktisches Vorgehen zu optimieren. Aber ob der Tod hätte verhindert werden können, wage ich zu bezweifeln. Hört man die Folge rein? Also das Ganze hat mich sehr bewegt, da ich ja auch Praktikanten-Studienunterbrecher betreue. Und so eine war die Kollegin, die getötet wurde. Hier hat sich auch die Frage gestellt, die auch mehrere Zuhörerinnen und Zuhörer aufgebracht haben. Werde ich jetzt anders vorgehen bei Verkehrskontrollen oder bei Kontrollen von Verdächtigen? Das kann ich so gar nicht sagen. Also der Fall, habe ich ja schon gesagt, der hat mich sehr bewegt und mir auch gezeigt, dass ich doch wieder und mehr und so wie ich schon mache, vorsichtig sein soll und auch sein muss, wenn ich heil nach Hause kommen will. Ein solcher Fall ist zwar sehr selten, aber es passiert halt, wie man da sieht. Ich habe viele Rückmeldungen über meine Folgen zum Polizeiaustausch im Bereich des Orange County bekommen. Komischerweise, das waren gar nicht die meisten Zuhörer, die ich hatte. Also wenn ich die Zahlen so, die ja nicht immer gut nachvollziehbar sind, betrachte. Aber das scheint tatsächlich ganz viele Hörerinnen und Hörer interessiert zu haben. Mittlerweile bekomme ich auch einige Fragen nach Polizeithemen, zum Beispiel, wie so eine Personenkontrolle abläuft, die ich dann auch gerne beantworte. Ganz wichtig ist dabei, wir als Polizei brauchen immer eine Rechtsgrundlage für Eingriffe, Grundrechtseingriffe, aber ich will jetzt nicht ins Verfassungsrecht gehen. Aber für alles, was wir tun, brauchen wir eine Rechtsgrundlage, also ein Gesetz und Paragraphen, den wir dann auch nennen können und müssen. Dann ganz niedlich, dann kamen noch Fragen, gibt es bei Vollmond bzw. großer Hitze wirklich mehr Delikte als sonst und sind sie dann skurriler? Ich kann das gar nicht sagen, also aus dem Gefühl könnte ich es beantworten, ich glaube ja, aber Zahlen habe ich da nicht gewühlt. Aber eine interessante Frage, also wenn es heiß ist, sind die Leute natürlich vermehrt draußen, trinken vielleicht in Parks, in der Öffentlichkeit, was sie sonst zu Hause machen. Und da kommt es dann zu öffentlich sichtbareren Delikten. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber ich weiß es nicht. Die nächste Frage ist total geil. Da fragt Ricky zum Beispiel, gibt es auch Klienten, die euch nach der x-ten Verhaftung auf der Straße grüßen? Zum Beispiel in die Jahre gekommen, lange nichts mehr angestellt, aber trotzdem Respekt vor euch und eurer menschlichen Art haben. Ja, da legst du uns ja schon was in den Mund, dass wir menschlich und herzlich sind. Ich kann das gar nicht sagen, aber es gibt tatsächlich solche Fälle, dass die Leute jetzt geläutert sind, halt älter, selber eine Familie haben. So hat mich tatsächlich mal jemand angesprochen und gesagt, Mensch, Herr Funk, eigentlich sind Sie ein cooler Typ gewesen, Aber ich war natürlich auch als Jugendlicher, als junger Erwachsener richtig scheiße. Ich bin mit frisierten Mofas gefahren. Ich bin ohne Führerschein Auto gefahren. Aber wissen Sie was? Ich bin ruhiger geworden. Ich habe jetzt Kinder. Aber ich muss sagen, sie gingen mir natürlich schon auf die Nerven mit ihrer beharrlichen Art. Aber ich habe mich immer respektiert, als Mensch respektiert gefühlt und muss im Nachhinein sagen, ich hätte mir das alles sparen können. Das fand ich recht cool. Ich habe dem da die Hand gegeben und so. Ich war auch im Dienst, habe den irgendwo getroffen, keine Ahnung wo, oder habe ich ihn privat getroffen, weiß ich gar nicht. Ich habe dem dann die Hand gegeben und gedacht, ja, tatsächlich, es ist so, ne? Junge Erwachsene, Jugendliche machen einfach mehr Mist. Und da würde dann auch für mich der Ruf nach Runtersetzung der Strafmündigkeit auf 12 Jahre eigentlich dagegen sprechen. Das kann ich nicht beurteilen. Auch da habe ich nicht alle Quellen gelesen. Aber die Impulskontrolle, das Verantwortungsgefühl ist halt vielleicht bei 12-Jährigen lange nicht so ausgeprägt wie bei 14-Jährigen, die ja dann auch Schwierigkeiten haben. Und da zeigt dieser junge Mann halt, der dann mich irgendwie 10 Jahre später als 25-, 30-Jähriger nochmal wieder gesehen hat. Wir wohnen natürlich hier ländlich und da kennt man sich, der gesagt hat, nee, ich habe jetzt selber 2 Kinder und ich habe richtig Scheiße gebaut. Und ich werde meine Kinder anhalten, sowas nicht zu machen und respektvoll gegenüber der Polizei zu sein. Cooles Ding, hat mich gefreut und ist aber auch so zu beobachten. Die Leute werden ruhiger. Möglicherweise auch nach den ersten Knastbesuchen, jetzt nicht wegen Fahrens ohne, aber das gab es auch schon, aber dass die Leute ruhiger werden. Ja, und tatsächlich schade, es fragen wenige Zuhörerinnen und Zuhörer nach oder geben Kommentare ab. Diejenigen, die aber Kommentare abgeben oder Fragen stellen, da ist es dann auch sehr intensiv, was ich richtig toll finde und bewegt viele Themen, die natürlich immer mit der Polizei zu tun haben. Dann gab es noch eine Rückmeldung, die zitiere ich jetzt mal sinngemäß, zur Folge Gewalt, die ich mit Jenny gemacht habe. Da sagte Jenny, ich sag mal so sinngemäß, dass es halt einen Opfertypus gibt. Und da echauffierte sich dann eine Hörerin. Also nicht echauffierte, sie fand die Folge gut, aber sie sagte das mal zu bedenken, es gibt keinen Opfertyp, sondern der Täter ist Täter und nicht das Opfer ist Opfer, weil es einfach ein Opfertyp ist. Da habe ich dann mit Jenny auch noch drüber gesprochen, ja, das war gar nicht so gemeint, das wusste ich aber sofort. Sie meinte einfach damit, dass es Menschen gibt, die öfter in so eine Opferrolle kommen, also Frauen oder Männer, aber überwiegend Frauen natürlich, die öfter geschlagen werden und öfter misshandelt werden als andere. Das heißt aber nicht, dass diese Frauen schuld sind an der Situation. Und auch nicht, dass ein Opfer einfach Opfer ist, sondern da gibt es einen Täter, der das Opfer zum Opfer macht. Ja, das war da ein Missverständnis und diese Folge hat tatsächlich auch ein bisschen bewegt. Schrieb dann noch eine Frau, die beim Jugendamt arbeitet, dass sie gut findet, dass wir das gemeldet haben beim Jugendamt. Und dass wir nachermittelt haben. Und die hat dann aber auch noch geschrieben, dass das Jugendamt viel mehr Möglichkeiten hat, nämlich Kinder und Jugendliche zu befragen, ohne Beisein der Eltern. Das dürfen wir als Polizei nicht. Aber das Jugendamt hat da eben diese Möglichkeiten. Also sehr interessant und sehr gut. Und diese Rückmeldungen tun, glaube ich, auch ihr Übriges, dass jeder Hörer, jede Hörerin sagen kann, ja, vielleicht greife ich das nächste Mal auch einfach ein. Ich glaube, das genügt auch erstmal so mit den Rückmeldungen. Ich habe noch mehr und ich glaube an die nächste Folge, die ein bisschen länger wird, beziehungsweise ich habe vor, eine Trilogie zu machen. Dazu aber später mehr. Vielleicht im Anschluss an diese Trilogie werde ich dann noch mehr Rückmeldungen vorstellen. Ja, ihr Lieben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das war's soweit mit der Folge des Podcasts Mordssache. Gebt gerne Rückmeldungen. Kommuniziert mit mir. Ich freue mich über jede Mail, über jede Nachricht, über Facebook oder Instagram, die mich erreicht. In diesem Sinne verbleibe ich bis zur nächsten Folge. Euer Funker.